Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Ringvorlesung Macht, der letzten in diesem Jahr. Wir freuen uns, heute als Gast begrüßen zu dürfen Frau Dr. Cornelia Fissmann aus Frankfurt vom Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Frau Fissmann ist schwer zu beschreiben, schwer zu charakterisieren. Sie hat ein extrem interessantes fachliches Profil. Sie ist Philosophin und Juristin. Ich nenne jetzt keine akademischen Stationen. Ich habe ja die aktuelle Station Max-Planck-Institut in Frankfurt schon genannt. Sie hat als Philosophin und Juristin aber auch noch interessantere Arbeitsfelder als diese Charakterisierung durch diese beiden wichtigen und großen und weit voneinander weggelegenen Felder eigentlich ahnen lässt. Das heißt, sie schreibt mit einem Spektrum, das man disziplinär eigentlich nicht weder eingrenzen noch charakterisieren möchte. Ich nenne jetzt einfach, um das zu skizzieren, einige Titel und ich mische das etwas, also ich nenne Bücher, Monographien und Herausgaben, aber auch das eine oder andere aus dem Bereich Aufsätze bis hin zu Feuilletons, sodass Sie eine Idee bekommen, vielleicht von dem reizvollen inhaltlichen Spektrum, das Frau Fissmann in ihren Arbeiten und als Person verkörpert. Ich fange mal sozusagen chronologisch gesehen bei den ältesten oder weitest zurückliegenden Texten an. Da ist zu nennen 1998 ich überspringe allerlei, ich fange damit jetzt etwas willkürlich an, mit 1998 eine Herausgabe Geschichtskörper zur Aktualität von Ernst H. Kantorowicz, erschienen im Wilhelm Fink Verlag, München 1998, zusammen mit Wolfgang Ernst, dem Philosophen, der ist Philosoph, ne? Nee, Kulturwissenschaftler Wolfgang Ernst, herausgegeben. Ein weiteres Buch, eine Herausgabe zusammen mit Albrecht Koschorke, Literaturwissenschaftler. Widerstände der Systemtheorie, kulturtheoretische Überlegungen zum Werk von Niklas Luhmann, erschien Berlin 1999 im Akademieverlag. Dann eine Monographie, die, wie ich gerade nebenher gehört habe, übersetzt wird ins Italienische, Englische. Ein Buch, das ich wirklich zu lesen empfehle, Akten, Medientechnik und Recht, erschienen Frankfurt am Main im Jahr 2000 beim Fischer Verlag. Dann ein Bändchen, das vielleicht der eine oder die andere schon mal in der Hand hatte, vom Griechenland, ein kleines Merve-Bändchen, Berlin 2001, zusammengeschrieben mit Friedrich Kittler. Im selben Jahr ein Band der Zeitschrift Tumult mit dem Titel Pierre Legendre, Historiker, Psychoanalytiker, Jurist. Also ein Schwerpunktheft, das sich dem Werk Legendres widmet. Das hat Frau Fissmann herausgegeben und auch drin geschrieben. Und dann nenne ich noch einige Aufsätze, auch wieder versprenkelt, einfach um Ihnen zu zeigen, was so da alles Spannendes der Lektüre harren würde. Terra Nullius, zur Unterscheidung von Freund und Feind, erschien 1995 in einem Band, der heißt Übertragung und Gesetz. Dann ein Text, den ich nicht kenne, aber der spannend klingt, Taktik, Flaneur, Konspirateur, erschien in einer Festschrift für Karl-Heinz Bark im Akademieverlag 1996. Wort für Wort, Sprachengebrauch als Rechtsetzung, erschien in einem Band von Anselm Haferkamp herausgegeben, Die Sprache der Anderen. Und noch zwei Texte. Action Writing zur Mündlichkeit im Recht, erschienen in Friedrich Kittler, Thomas Machow, Sigrid Weigel als Herausgeber, Zwischen Rauschen und Offenbarung zur Kultur- und Mediengeschichte der Stimme. Und etwas aus dem Jahr 2005, Die Zeugenschaft der Details, erschienen in der Zeitschrift Literaturen, also in einer eher feuilletonistischen Zeitschrift. Ich weiß auch nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt, aber es klingt auf jeden Fall. Oh, Handke, ja. klingt auch reizvoll. Also das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einer Fülle von interessanten publizierten Überlegungen. Wir hören heute einen Vortrag unter dem Titel Die Macht des Anfangs und sind gespannt.
Ja, ich danke sehr für die Einladung und ich danke besonders. Ich hoffe, Sie können mich hören. Bin leider, nicht ein bisschen verschnupft, sonst geben Sie mir irgendwie ein Zeichen. Also ich danke vor allen Dingen Petra Gehring dafür, dass sie mit ihrem verwegen kurzen Titel Macht, Ausrufezeichen, wie sie diese Vorlesungsreihe genannt hat, einmal eine Gelegenheit gegeben hat, überhaupt mir einen Gedanken zur Theorie der Macht zu machen. Denn bisher habe ich das eigentlich eher in meinen Arbeiten vermieden. Ich habe von Macht gesprochen, aber dann eher in dem Sinne, dass ich die Effekte dieser Macht beschrieben habe. Und zwar Macht als ein Effekt von bestimmten Verwaltungspraktiken. Das war mein Thema. Macht hat, so nahm ich an, wer über einen administrativen Apparat verfügt, samt Akten und seiner Bearbeiter. Sie haben es ja schon gehört, mein großes Thema, mit dem ich mich länger beschäftigt habe, waren die Akten. Und so habe ich mit dieser von Max Weber entlehnten Formel gearbeitet. Und damit hatte sich dann der Machtbegriff für mich auch schon erledigt. Ich dachte nämlich, entscheidend kommt es darauf an, welche Ausprägung diese Macht dann im Einzelnen in bestimmten Herrschaftstypen hat. Also, ist es die Detailmacht eines protestantischen Herzogtums beispielsweise in der frühen Neuzeit oder ist es die Transzendentalmacht des preußischen Staats um 1800? Ist es die Macht, die aus einer peniblen Archivhaltung herrührt? Oder ist es die Macht, die auf Selbstverwaltung und Feedbackschleifen setzt? Oder ist es die Macht, die sich der Mündlichkeit des Befehls verdankt, wie man das für den Nationalsozialismus sagen kann? Sie sehen, ich habe also bisher mich um den Machtbegriff herumgemogelt und den Blickwinkel von der Macht auf die Machttechniken verschoben und konkret auf die Akteure, die sich für diese Macht dann einsetzen ließen. Also beispielsweise Elisabeth, Herzogin von Braunschweig, der preußische Staat, der nationalsozialistische Staat. Nun aber unter diesem Imperativ Macht, Ausrufungszeichen, komme ich mit dieser Verschiebung auf die Frage der Techniken und der konkreten Herrschaftstypen und Akteure nicht mehr durch. Ich erspare Ihnen also eine weitere Fallstudie zur Macht und möchte stattdessen mir selber diesen sicheren historischen Boden der Geschichte, also diesen sicheren historischen Boden einmal entziehen und einmal nicht von einer bestehenden Herrschaft ausgehen, deren Macht ich anhand einer Analyse der Verwaltung nachweise, sondern ich befinde mich dann also ganz in aller Wörtlichkeit am Anfang der Macht, dort, wo sie noch keine konkrete Herrschaftsform angenommen hat. Und damit beginnen schon alle theoretischen Schwierigkeiten. Denn am Anfang der Macht, was soll das sein, wissen wir doch alle, dass Anfänge nicht beobachtbar sind. Botho Strauß' Beginnlosigkeit, Luhmanns Autopoiesis, Derridas Differenz, sie alle denken den Anfang als Unmögliches. Dass er stattgefunden hat, mag man rückblickend konstatieren. Systeme beispielsweise sind geschlossen. Redner, Rednerin hat ihren Vortrag unwiderruflich begonnen, auch wenn sie den Anfang immer weiter aufschiebt. Aber in jedem Fall sind Mutmaßungen über den Anfang dazu verurteilt, das Ereignis des Anfangs zu verfehlen. Oder, einmal systemtheoretisch ausgedrückt, die Instituierung eines Systems bleibt stets die blinde Stelle. Oder in einem anderen Theoriejargon ausgedrückt, sie bleibt die Aporie. Es ist also uns stets Nachträglichen verwehrt, eine Aussage über den Anfang zu treffen. Und diese eigentümliche Verweigerung einer Aussagemöglichkeit über den Anfang hat immerhin eine bestimmte Gattung produziert, nämlich die der mythischen Anfangserzählungen, der Legenden, der Gründungserzählungen. Sie führen die Beobachterebene, die beim Anfangen selbst fehlt, ein. Der Anfang präsentiert sich deswegen als so eine Doppel aus einer Erzählung über den Anfang und, jetzt noch einmal systemtheoretisch gesprochen, aus System. Und dieses Doppel aus Legende und System begleitet nicht erst die nachträgliche Betrachtung des Anfangs, sie prägt ihn von Anfang an. Ich will damit sagen, diese narrativen Elemente oder einmal, es tut mir leid, dass nochmal so ein bisschen systemtheoretischer Jargon kommt, aber die Systemtheorie bietet sich einfach hier an, weil sie die Theorie ist, die, denke ich, am luzidesten dieses Paradox des Anfangs bemerkt hat. Wie Sie wissen, ein System ist dann geschlossen, wenn es auf sich selbst bezieht, also wenn es Fremdreferenz wirksam getilgt hat. Und so kann man sagen, dass Systeme eine Phase der Purifikation, der Selbstreinigung durchlaufen, um dann in Selbstreferenz zu erstehen. Also diese Fremdreferenz wird ausgeschaltet. Und das wiederum, Sie sehen, ich arbeite hier wirklich mit verschiedenen theoretischen Versatzstücken. Das ist etwas, worauf Derrida vor allen Dingen seinen Blick gelegt hat, auf diese verunreinigenden Elemente, also als Anfänge nie etwas Pures sind, wie es manchmal die Systemtheorie gerne hätte, wenn sie sagt, Systeme fangen dann an, wenn sie in sich selbst geschlossen sind. Derrida hat diesen Sinn für diese verunreinigenden Elemente gestärkt, die in diesen Anfangserzählungen wirken. Er hat also genau dahin geguckt und nicht etwa wie die Systemtheorie, die ja solche Gründungserzählungen als ornamental beinahe ausgeschlossen hat. Erst Schüler oder andere systemtheoretisch arbeitende Wissenschaftler haben ja dann sich auch solchen Gründungsgeschichten gewidmet und gesehen, dass sie eben doch eine funktionale Stelle in dieser Systembildung sind. Nun, bei Derrida richtet sich der Blick gerade auf diese verräterischen, unreinen Elemente, die im Anfang wirken. Und für Juristen ist in dieser Hinsicht noch immer bedeutsam seine Kommentierung zu Benjamins Kritik der Gewalt. Der Hinweis auf die im Recht wirkende Gewalt, also sein verunreinigendes Element, nimmt Derrida zum Anlass, die Grundaporie des Rechts aufzuweisen, die in ihrer Untrennbarkeit von der Gewalt besteht. Und an dieser Stelle hat eine Kommentatorin wiederum von Derrida, nämlich Petra Gehring, festgestellt, dass diese Juristen genau mit dieser Einsicht wohl am wenigsten Schwierigkeiten haben dürften. Also für Juristen ist es vielleicht weniger schockierend gewesen, als für Nichtjuristen zu erfahren, dass die Grundstruktur des Rechts aporetisch ist, dass es immer sich von dieser Gewalt ableitet. Schließlich operiert das System des Rechts mit bestimmten funktionalen Vorgaben. Eine logische Konsistenz oder gar eine umfassende Wahrheit beansprucht das Recht nicht. So sind also Juristen eher als andere und insbesondere als Philosophen im Umgang mit Paradoxien, würde ich sagen, versiert. Und man könnte sie daher auch einmal als mögliche Spezialisten für Fragen des Anfangs adressieren. Eines sind sie jedenfalls, Praktiker des Anfangs, Macher, Gründer. Das Anfangen residiert schließlich von Anfang an in der Sphäre des Rechts. Wenn man sie dabei, also bei der Arbeit beobachten will oder bei der Arbeit des Anfangs beobachten will, dann lassen sich doch Aussagen über den Anfang treffen, so denke ich, wenn man einmal das Recht selber konsultiert. Ich möchte also, wie Sie sehen, diese Aporien für einen Moment lang beiseite schieben und mich mit den Juristen oder mit einer spezifischen Aktivität des Rechts befassen, die Möglichkeit gibt, einmal den Anfang zu theoretisieren. Und Sie werden sehen, dass dieser Anfang ein Anfang ist, der in der Macht begründet. Die zentrale Aktivität des Anfangs im Recht ist das Gründen. Und jetzt muss das lateinische Wort endlich fallen, institure. Das ist die Grundoperation des Rechts und genauer des römischen Rechts, womit wir schon sehen, dass wir bei einem doch wieder historischen Anfang sind. Wenn ich nach dem Anfang der Macht frage, dann vermeide ich vielleicht die Falle, hier in Ontologismen zu verfallen, dadurch, dass ich mir doch wieder einen historischen Boden erobere mit der Referenz auf das römische Recht. Also, das römische Recht setzt einen Anfang, der bis heute die westlichen Rechtsordnung prägt und über das Recht hinausreicht. Das kann man schon an der Redeweise beispielsweise der Soziologen von den Institutionen reden oder an der weit verbreiteten Forschung auf kulturwissenschaftlichem Feld zu Fragen der Performance von Gründungsakten. Kurzum und simpel ausgedrückt, wer anfängt, hat die Macht. Die Macht zu bestimmen, was aussagbar ist. Also das Institure bestimmt aus dem Reservoir der möglichen Aussagen, die gemacht werden und wie sie gemacht werden. Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, unter der Hand meiner Bemerkungen zum Anfang hat sich meine anfängliche Frage nach dem Anfang der Macht, also in die Frage nach der Macht des Anfangs, verkehrt. In Rom eben fällt beides zusammen. Der Anfang der Macht ist eine Angelegenheit des römischen Rechts. Das jedenfalls möchte ich im Folgenden zeigen, dass das römische Imperium zu seiner Macht über den abendländischen Anfang verhilft. Ich möchte im Folgenden diesen abendländischen Anfangsmodus des Institure genauer betrachten. Erstens, weil er Auskunft gibt über die Macht des Anfangs, der wir als sprechende Subjekte des westlichen Rechts unterliegen. Und wie ich schon gesagt habe, hoffe ich eben damit, mir doch wieder einen historischen Boden zu erarbeiten und damit nicht unhistorisch zu argumentieren, auch wenn es im Folgenden vielleicht etwas abstrakt zugeht, weil ich mich nur an dieser Tätigkeit aufhalte. Ja, und Sie sehen schon, also ich löse die Macht wiederum in eine Tätigkeit auf, um eben nicht ontologische Aussagen über die Macht zu treffen, die diese wiederum nur verfehlen könnten. Also ich weiß nicht, ob mein Projekt, was ich im Folgenden vorhabe, deutlich geworden ist. Ich möchte diese Macht des Anfangs in Rom verorten an dieser Tätigkeit des Institure. Und was mich dabei umtreibt, ist die Frage, ob das Institure der einzige Anfangsmodus ist oder ob wir auch noch einen anderen Anfangsmodus haben. Im Hintergrund steht dabei die Frage, wie verhält sich eigentlich diese römische Gründung zu Griechenland. Sie haben es ja schon gehört, dass eine meiner Forschungen sich auf diese Frage der römischen Referenz und des verwickelten abendländischen Anfangs zwischen Rom und Griechenland ist. Und diesem verwickelten Anfang möchte ich jetzt nachgehen an diesen beiden abendländischen Mächten, die unsere Wirklichkeit geprägt haben, Griechenland und Rom. Beginnen wir also einmal mit dem Institure. Sichtbarster Effekt dieser Tätigkeit des Gründens sind die Institutionen. Sie sind vor einem anderen, also vor juristischen Anstalten, wenn man sie als Institutionen bezeichnet, oder auch vor gesellschaftlichen Einrichtungen oder kulturellen Veranstaltungen, sind sie ein Text. Institutionen bezeichnen in der römischen Antike ein Lehrbuch, Institutiones, das der Ausbildung junger Juristen gilt. Institure ausbilden. Es ist auch der Stoff für die Ausbildung in bestimmten Rechtsinstituten, denn beispielsweise ist der Vertrag ein Rechtsinstitut. Dieses Institutionen genannte Lehrbuch ist in drei Teile gegliedert. Der erste behandelt Personen, der zweite Sachen und der dritte Handlungen, Rechtshandlungen vor Gericht. Diese äußerst wirkmächtige Dreiteilung in Personae, Res und Actionis geht auf einen Juristen aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert namens Gaius zurück. Er hat ein Institutionen geschrieben und meine folgenden Ausführungen zu diesem Lehrbuch der Institutionis gehen auf die des Gaius zurück. Also hinter dessen Institutionis verbirgt sich das äußerst anspruchsvolle Projekt, Personen und Dinge gemäß ihrem rechtlichen Gebrauch einzuteilen. Die Rerum Divisione von der Einteilung der Dinge heißt es ausdrücklich im zweiten Teil dieser Institutionis. Es geht darum, den alltäglichen Dingen Namen zu geben. Res quotidiane sive aurea, alltägliche Dinge oder goldene Worte. So lautet ein anderer Titel von demselben Autor Gaius. Und Sie sehen daran schon, ich habe jetzt Res mal mit Dingen, mal mit Sache übersetzt. Eine dritte Bedeutung ist in diesem Wort auch noch gespeichert. Es handelt sich dabei auch um Rechtsfälle, um Streitigkeiten. Ja, und nun zu diesen Institutionis selber. Die Institutionis zählen unter den drei Titeln auf, was jeweils zu den Personae, Res und Actionis gehört. Und ich zitiere daraus, die oberste Einteilung des Rechts der Personen ist nun die, dass alle Menschen entweder Freie sind oder Sklaven. Naja, ist ganz schön, dass das Wort noch hier im Hintergrund steht. Sie sehen vielleicht den Abstand. Unter den Freien gibt es Freigelassene und Freigeborene. Und das ist jetzt kein Zitat mehr, ich muss das ja ein bisschen verkürzen, nur damit Sie eine Vorstellung kriegen von der Fülle der Einteilungen in diesen Institutionen. Es gibt Väter, unter diesen gibt es leibliche, Adoptivväter, Vormünder, es gibt Kinder, es gibt Frauen und unter denen solche, die man heiraten kann und die man nicht heiraten kann. Dann gibt es Personen, die ihr Bürgerrecht verlieren oder ihre Freiheit. Und es gibt Personen, die ihr Bürgerrecht und ihre Freiheit verlieren. Und so werden die verschiedenen Status der Personen durchdekliniert. Bei den Dingen ist es genauso. Da gibt es eine ebensolche Einteilung. Und nur mal Originalton, Institutionis. Manche Sachen stehen nach dem Naturrecht allen gemeinsam zu, manche sind öffentlich, manche gehören einer Gesamtheit, manche niemandem. Das sind die sogenannten Res Nullius. Ne? Also, genau. Die meisten aber gehören einzelnen Menschen. Die Institutionis sind ja das Lehrbuch für das Verhältnis von Personen und Dingen, also das, was eigentlich heute unter dem Zivilrecht verhandelt wird. Also vor allen Dingen die Frage des Eigentums. Dann geht es weiter, allgemein wird das spezifiziert, diese einzelnen Rubriken. Allen gemeinsam gehört die Luft, die Flüsse, die Meere, Strände, Häfen. Der Gesamtheit und nicht einzelnen Menschen gehört das Theater, die Rennbahn und ähnliche öffentliche Einrichtungen, Institutionis. Also schon damals hatte dieses Wort diese Fülle von Bedeutungen. Niemanden gehören die sakrale Sachen. Wilde Tiere, Vögel, Fische können in das Eigentum eines Einzelnen übergehen, sobald diese sie gefangen haben. Bienen gehören dem, in dessen Blickfeld sie geraten. Perlen, Edelsteine oder was man sonst am Strand findet, wird Eigentum des Finders. Detailliert bis zu den kostbaren Purpurfäden werden die Gegenstände des Vermögensrechts aufgezählt. Eigentumsrechtlich beherrschte körperliche Sachen, verschiedene körperliche Zuordnungsformen von Vermögensrechten wie Dienstbarkeiten, Nießbrauch, Erbschaft, Obligationen, die wiederum verschiedene Entstehungsgründe haben können, die dann auch aufgezählt werden, von denen die beiden wichtigsten der Vertrag oder das Delikt sind. Und schließlich noch diese dritte Säule, die Actiones. Sie bestimmen die Sprechakte, mit denen vor Gericht das Verhältnis zwischen Personae und Res im speziellen Streitfall festgestellt wird. Da gibt es Einreden, Repliken, Dupliken, Tripliken, Interdikte und Einwendungen. Unter diesem Titel sind auch, also unter dieser Rubrik der Actiones, werden auch all diejenigen aufgeführt, die zu diesen Actiones befugt sind, also Anwälte, Richter, Prokuratoren und Judices. So, das war eigentlich eine kleine Einführung ins Zivilrecht. Aber mit der entscheidenden Änderung, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, dass es hier wesentlich detaillierter zugeht als im heutigen BGB. Was machen diese Institutionen? Sie machen eigentlich nichts anderes, nichts Geringeres, sollte man sagen, als die Welt in Sprache einzurichten. Sie geben den Dingen Namen, definieren ihre Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit zum Recht und bestimmen den Status von Personen in Bezug auf diese Dinge. Das alles ist äußerst deskriptiv. Sie haben es vielleicht an den Zitaten ein bisschen gemerkt. Das geht immer so aufzählend, ja, enumerativ. Also es gibt, es gibt, es gibt. Man hat das Gefühl, hier wird etwas, was man vorfindet, geordnet. Also ein Inventar von Daten des Rechts, derjenigen Daten, die das Recht selber gibt und die dem Recht in den Institutionen gegeben werden. Also die Institutionen sind sozusagen nur ein Medium oder eine Transmissionsstelle, ein Relais für die Dinge von außen und die Dinge des Rechts. Deswegen ist auch dieser Res-Begriff so doppeldeutig, kann einmal wirklich Ding bedeuten und einmal Streitfall oder Rechtssache eben. Also so wie die Institution ist des Gaius Auftreten, findet man hier kein autoritatives Wort. Alles, was wir von einem Duktus, eines Gesetzes gewohnt sind, ist hier eigentlich abwesend. Die Institutiones sind gänzlich unautoritativ. Und vielleicht liegt darin auch eine Erklärung für den Umstand, dass man Gaius lange Zeit für das Pseudonym einer Frau gehalten hatte. Eins ist sicher, hier spricht keine Autorität. Hier spricht ein Lehrer, ein Erklärer oder Ordner des Lebens. Es geht in Gaius' Lehrbuch nicht um Geltung, sondern um die diskursive Einrichtung des Lebens. Gaius' Lehrbuch ist eben kein Gesetzbuch. Und darum bleibt auch dieses imposante Diskursivierungsprojekt der Institutiones eine vergleichsweise folgenlose innerjuristische Angelegenheit, die zwar zur Ausbildung von Jurastudenten taugen mag, nicht jedoch zur Errichtung einer verbindlichen, symbolischen Ordnung. Was dafür fehlt, ist klar eine autoritative Stimme. Erst dann, wenn eine Macht des Anfangs auftritt, welche das anfängliche Reden über die Dinge und Personen und ihre Handlungen bündelt, sie monopolisiert und autoritativ wendet, kann dieser Text Geltung beanspruchen. Und hier kommt jetzt die Gründerfigur des Rechts schlechthin ins Spiel, Kaiser Justinian. Auch er ist der Verfasser eines Institutionenwerkes. Schließlich ist der Anfang nie eine singuläre Erscheinung. Und auch die Institutiones kommen, wie alle gelungenen Gründungen, mindestens zweimal vor. Einmal also bei dem schon genannten Gaius und einmal unter der Autorschaft Kaiser Justinians aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert. Hier bilden die Institutiones einen Teil von einem großen Werk, das man später Corpus Juris Civilis genannt hat. Die justinianischen Institutiones beziehen sich auf Juristen aus der Republikzeit. Also viele Quellen werden in diesen Institutiones des Justinian zusammengestellt und vor allen Dingen eben auch diese Institutionen des Gaius werden hier aufgegriffen. Ich zitiere wörtlich aus der Einleitung zu dem justinianischen Institutionenwerk: Neben allen Institutionenwerken der alten Juristen sind es vor allem die Werke unseres Gaius, Gai Nostro. Ja? Also so wird er da vereinnahmt. Und jetzt ist es natürlich interessant, man greift ja nie den Anfang selbst, aber man ergreift ihn vielleicht genau in dieser Differenz zwischen den beiden Institutiones. Und dabei fällt zunächst einmal auf, dass der Textkorpus in den gaischen Institutionen und den justinianischen weitgehend identisch ist. Bei Justinian ist die Sprache schon etwas gekürzt, aber die Einteilung, und das ist ja das Entscheidende, wird beibehalten, also dieses Personae, Res und Actiones. Das Einzige, was Kaiser Justinian mit Gaius Vorlage macht, besteht darin, dieser diskursiven Einrichtung der Welt den Mantel des Gesetzes überzuwerfen. Mit Justinian erhalten diese bis dahin deskriptiven Institutionen Gesetzeskraft. Wie heißt es in der Einleitung zu den Institutionen bei Justinian? Wir haben sie, die alten Werke, insbesondere des Gaius, gelesen, geprüft und mit der vollen Kraft unserer Konstitutionen ausgestattet. Plenissimum robur. So lässt es Kaiser Justinian in der ersten Konstitution verlauten, die allen weiter, die der, diesem ganzen Institutionenkorpus vorangehen. Und hier, in diesem Vorwort, ist auch der Ort für das, was vor dem Recht steht, also diesen eingangs schon erwähnten Anfangserzählungen. Darin findet sich gleich, und auch hier gibt es so eine kleine Anfangserzählung, also man erlaubt sich sozusagen in diesem vor das eigentliche Gesetz geschalteten Vorwort, auch Präambel genannt, eine kleine Erzählung unterzubringen. Also das, was eigentlich in dem strengen Gesetz keinen Platz mehr hat. Und diese Anfangserzählung hier in den Institutionen will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil sie einigermaßen Berühmtheit erlangt hat und ich denke, eine der elegantesten Formulierungen dieses Grundparadoxes des Rechts ist, dass es eben sich von Gewalt nicht so unterscheiden lässt. Da heißt es, die kaiserliche Majestät muss nicht allein mit Waffen geschmückt, sondern auch mit Gesetzen gerüstet sein. Non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam. Also, auch wenn man kein Latein kann, man ahnt es, es geht hier um dieses Wortspiel, um armare, also was sowohl schmücken als auch bewaffnen heißen kann. Und in dieses Wortspiel kleidet Justinian hier diese eigentlich bedrohliche, kontaminierende, verunreinigende Fremdreferenz, die das System des Rechts eigentlich ausschließt. Und das ist eben vor die Klammer gestellt, vor das eigentliche Gesetz und damit hoffentlich entparadoxiert oder unschädlich gemacht. Bemerkenswert ist nun, dass dieses präambulierende Wortspiel, was ich eben genannt habe, der Form nach selbst eine Konstitution ist. In dem folgenden Institutionentext wimmelt es von Definitionen und eine davon ist definiert auch, was eine Konstitution eigentlich ist. Es ist nämlich das, was Gesetzeskraft hat. Wenn nun also auch die Verfügung, diese Anfangsverfügung in der Präambel, wonach die Institutionen nicht mehr nur ein Lehrbuch sein sollen, sondern auch mit Gesetzeskraft ausgestattet sind, wenn die selber eine Konstitution ist, dann gibt es in diesem gesamten Text kein Wort mehr, das nicht von der Gesetzeskraft erfasst wird. Oder um es negativ auszudrücken, es gibt dann überhaupt kein Schlupfloch mehr für bloße Beschreibungen. Kein Wort der von Justinian gegebenen Institution ist, fällt dann noch aus der symbolischen Ordnung heraus. Alles, was in der symbolischen Ordnung vorkommen kann, hat von da an seinen amtlich akkreditierten Platz. Institure heißt letztlich nichts anderes, als alles auf seinen Platz zu stellen. Also die Dinge, die Personen und ihre Zuordnung. Das Projekt, die Welt in Sprache einzurichten, ist damit 700 Jahre nach Gaius abgeschlossen. Und daran sieht man, Anfänge können bisweilen ganz schön lange dauern. Gaius' Anfang hat Justinian mit der Macht des Anfangs ausgestattet. Welche Macht dieser Anfang hat, kann man vielleicht daran ermessen, dass diese Institutionen eben bis heute wirksam sind, wenn man an die verschiedenen Zivilgesetzbücher in Europa denkt, die alle diese Einteilung mehr oder weniger übernommen haben. Jedenfalls rudimentär. Tja, und das war jetzt sozusagen zum äußeren Mantel, wie diese Institutionen selber mit Gesetzeskraft ausgestattet werden und damit diese Diskursivierung der Welt als Recht gesetzt wird. Und jetzt kann man sich ja noch einmal innerhalb der Institutionen angucken, was da passiert, ob es da eine Differenz zwischen Gaius und Justinian gibt. Ich habe ja schon gesagt, der Textkorpus ist weitgehend identisch. Es gibt nur eine entscheidende Neuerung und die besteht darin, dass den einzelnen Kapiteln von Gaius nunmehr Definitionen vorangestellt werden. Und meine These wäre, dass das, was die Konstitutionen nach außen hin bewirken, die Definitionen innerhalb des Textes bewirken. Sie bringen die tendenziell unabschließbaren Beschreibungen und unendlich sich verzweigenden Einteilungen zum Halten. Und auch hier sorgt, ähnlich wie bei der Gesetzeskraftverfügung, die selbst Gesetzeskraft hat, eine bestimmte Form der Selbstreferenzialität dafür, dass Definitionen selbst sind, was sie definieren oder selbst definieren, was sie sind, wie man es nennt. Also sie sind jedenfalls unverrückbare Mauern. Wie komme ich zu diesem Ausdruck? In den Institutionen heißt es, dass Mauern, gibt es eine eigene Regelung zu Mauern. Es heißt, dass sie dem göttlichen Recht unterliegen. Auch sakrosankte Sachen, Stadtmauern und Tore, sind gewissermaßen göttliches Recht. So heißt es in den Institutionen zweiter Teil. Was göttliches Recht ist, ist wiederum einzig dadurch definiert, dass es in niemandes Vermögen steht. Mauern stehen folglich nicht in der Verfügungsgewalt eines Einzelnen. Wer gegen sie frevelt, deliquere, heißt es in den Institutionen, gegen den wird die Todesstrafe festgesetzt. Und nun ist es eigentlich ein leichtes, diese Mauern, diese realen Mauern auf textuelle Mauern zu übertragen, und da sind es eben Definitionen. Also, auch gegen die Mauern des Textes darf niemand freveln. Es scheint, dass das römische Recht sich damit auch einen gewissen Sinn für eine bestimmte Unverfügbarkeit erhalten hat. Ich komme auf diesen Punkt mit der Unverfügbarkeit später noch einmal zurück, will aber an dieser Stelle schon einmal kurz bemerken, dass das ja äußerst interessant ist, dass hier das Unverfügbare zwar eine rechtliche Definition erhält, nämlich als göttliches Recht. Der Respekt davor drückt sich dann aber darin aus, dass man dieses göttliche Recht nur bis an diese Mauer, bis an diese bestimmte Grenze hin definieren kann. Weiter gehen die Regelungen nicht. Die Beziehungen, die Personen und Dinge untereinander eingehen können, werden geregelt. Das, was darüber hinausgeht, das, was göttliches Recht ist, fällt in so eine Leere, die undefiniert bleibt. Also trotz der Totalität, der Diskursivierung der Welt, wie ich sie eben beschrieben habe, gibt es einen Bereich, wo sich die Institutionen sehr bewusst herausziehen und sich Zurückhaltung auferlegen, eben die des göttlichen Rechts, wo sie sagen, es geht nur bis zu der Definition und nicht darüber hinaus. Ich will noch zwei einzelne Definitionen aus den Institutionen herausgreifen. Eine, die wiederum so einen präambulierenden Charakter hat, weil sie gar keine eigene Ordnungsnummer erhält, wonach man die Institutionen auffinden kann. Da ist von der Gerechtigkeit die Rede. Also das dürfte das einzige Gesetzbuch der Welt sein, oder jedenfalls der westlichen Welt, in der Gerechtigkeit definiert wird. Und wir haben es ja jetzt gerade wieder bei Dworkin gelesen, das ist ja eigentlich die große Frage, ob Recht überhaupt was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Für Justinian war diese Frage klar zu beantworten, nämlich indem er Gerechtigkeit als erstes einmal so wie ein anderes Rechtsding definiert. Und zwar als den unwandelbaren und dauerhaften Willen, jedem sein Recht zu gewähren. Das ist nun wieder interessant, diese jedem sein Recht zu gewähren, das ist ja der erste Anlass, dass man überhaupt so etwas haben kann später wie Menschenrechte. Also die Vorstellung, dass es einen subjektiven Träger des Rechts auch geben kann. Dann kommt eine weitere Definition gleich danach, und die hat jetzt auch eine Ordnungsnummer, die fällt also nicht mehr in diesen präambulierenden Teil, sondern gehört schon richtig zum Gesetz. Und da wird die Rechtswissenschaft definiert. Und zwar wird sie definiert als die Kenntnis von den göttlichen und menschlichen Dingen. Divinarum humanarum rerum notitia. Und auch das Wissen vom Rechten und Unrechten. Und wenn Sie sich diese Definition einmal genauer angucken, dann gibt es eigentlich nichts, was die Rechtswissenschaft nicht wissen kann. Göttliches, menschliches, Rechtes, Unrechtes. Also sie schließt eigentlich alles andere in sich ein. Mir würde jedenfalls nichts einfallen, was hier noch ausgelassen ist. Und vielleicht erklärt sich von diesem dann doch Totalitätsanspruch des Rechts, dass alle Rede von da ab nicht anders als rechtsförmig sein kann. Wie von Dingen und Personen reden, ohne dabei an ihren institutionellen Anfangsgrund zu stoßen, der sie überhaupt erst aus dem sprachlosen Abgrund herausgehoben hat. Justinians Institutiones haben die Rechtsförmigkeit unserer Rede instituiert. Wenn das so ist, dann ist es ungeheuer weitreichend. Dann ist die Macht des Anfangs so mächtig, dass ein Philosoph namens Derrida, wenn er eine Analogie zwischen oder wenn er mit diesen Juridismen auch über das Recht hinaus argumentiert, eigentlich gar nicht anders kann. Er kann also nicht anders, als den Juristen ihre eigene Melodie vorzuspielen und das Paradox zu nennen, was eben auch beispielsweise im Recht schon lange als Paradox gehandelt wird. Die Juridismen oder die Rechtsförmigkeit der Sprachphilosophie wären dann also keine bloße Analogie in Ermangelung eines anderen Referenzsystems, mit der man Sprache fassen kann, sondern sie wären der Macht des Instituere selbst geschuldet. Ich hoffe, ich konnte damit deutlich machen, wie weitreichend so eine, also ein harmlos anfangendes Lehrbuch und wie wirkmächtig dieses dann für die Rede des Abendlands über die Dinge und die Personen geworden ist. Verlassen wir aber einmal diese Betrachtung zur Rechtsförmigkeit der Philosophie, der man ganz klar noch eine eigene Betrachtung widmen müsste, und folgen stattdessen der Macht des Instituere noch einmal in einer weiteren Hinsicht. Ein Effekt nämlich zeitigt die Übernahme von Gaius zu Justinian noch neben dieser umfassenden Diskursivierungsleistung. Die Institutionen erhalten mit dem Auftritt von Justinian einen Vater. Indem die justinianischen Institutionen Gaius als Quelle zitieren, werden diese Institutionen von Gaius Teil einer Abfolge. Pierre Legendre sagt dazu eine genealogische Fiktion, die ungeheuer wichtig ist überhaupt dafür, dass es Geltungsgrund gibt. Gaius wird also der Ahne der Institution, eine mythische Mutter oder Matrix. Vielleicht war also die Frauenvermutung bezüglich Gaius gar nicht so abwegig. Oder sie war vielleicht eine bewusst gezielte taktische Fehlinformation aus dem justinianischen Umfeld, um den Vater Justinian plausibel zu machen. Taktik ist jedenfalls im Spiel, wenn Kaiser Justinian das alte Lehrbuch zitiert und das neue über diese und das neue Lehrbuch zur Institution aller Institutionen erhebt, also sich sozusagen selber zur Metainstitution macht. Betrachten wir noch einmal genauer diese merkwürdige genealogische Fiktion. Sie legt ein Denken in Folgen nahe. Sogar die Frage nach dem Anfang ist eigentlich durch so ein genealogisches Denken nahegelegt. Johann Jakob Bachofen hält dieses Denken, das in Folgen denkt und das nach Vorgängern fragt, nach Anfängen, das sich beruft auf berühmte Ahnen, für ein Romerbe, was für den Ex-Juristen eines der größten Übel ist, die sich denken lässt. Er selber stellt diesem Kontinuitätsdenken des römischen Rechts ein sogenanntes, und das sagt er wörtlich, vorinstitutionelles Recht entgegen. Es soll im archaischen Griechenland geherrscht haben. Vor dem gesetzten, instituierten und institutionellen Recht liegt, so Bachofen, und Sie wissen, der Name ist ja untrennbar damit verknüpft, das Mutterrecht. Es unterscheidet sich, so sagt Bachofen, vom Vaterrecht dadurch, dass es das Aufhören denken kann. Es denkt nicht in Anfängen, nicht in Folgen, in Kontinuitäten, nicht in Dauer, sondern es denkt das Aufhören. Was auch noch ein bisschen was anderes ist als das Ende. Das gesamte Erbschaftskonzept, wie es für die Institution ist, tragend ist, fehlt darin. Ich habe das hier jetzt gar nicht so ausgeführt, aber die Institution ist, haben über weite Strecken, regeln sie tatsächlich Erbschaft, ja? Fragen des Adoptivvaters und überhaupt der familiären Beziehungen. Ja? Sodass das also nicht jetzt irgendwie eine Bachofensche fixe Idee ist, sondern die Institutionen sind sozusagen das Gesetzeswerk, in dem man etwas über dieses Erbschaftskonzept erfährt. Bachofen sagt nun, weder physisch noch psychisch spiele es in dem Mutterrecht eine Rolle. Es fällt darin schlichtweg aus und so bleibt der Fluch des Romerbes diesen mutterrechtlichen Kulturen erspart. Nun ist ganz interessant, dass unabhängig von dem Sachgehalt eines solchen Mutterrechts als antigenealogischem und diskontinuierlichem Recht diese Denkmöglichkeit damit aufgeworfen ist. Und sie stellt einen vor die Option, entweder apollinisches Griechenland oder römisches Imperium, Autolyse, also Selbstauflösung, oder Institution, ja, jetzt nochmal auf Deutsch, Selbstabschaffung oder Kontinuität, Riss oder Setzung, Amnesie oder Genealogie. Freilich sind das keine echten Alternativen. Es ist unübersehbar, dass sich die Anfangsmacht des Instituere historisch betrachtet durchgesetzt hat und überhaupt nur durchsetzen konnte, da sie ihre Macht der Dauer gerade aus der Vereinnahmung des Vorangehenden bezieht. Wenn man sagt, Institutionen sind Setzungen, dann hört sich das zwar so an, als kommen sie aus dem Nichts. Doch Institutionen selbst sind ja der beste Beweis dagegen. Nicht allein sind die Institutionen, die sich heute durchgesetzt haben, das Resultat dieser Vereinnahmung älterer Institutionentexte wie die vom Gaius, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene wird deutlich, dass das Instituieren ein referenzieller Akt ist, der sich auf Vorgefundenes bezieht. Und das kann ich vielleicht noch einmal an dem Text der Institutionis selber deutlich machen. Auffällig ausführlich regeln die Institutionis nämlich den Eigentumserwerb an einer Sache, die niemanden gehört hat. Ich zitiere mal, denn was zuvor niemanden gehörte, steht nach natürlicher Vernunft, müsste man auch nochmal drüber sprechen, steht nach natürlicher Vernunft demjenigen zu, der es sich zuerst aneignet. Jedes wilde Tier, was du fängst, wird so lange als dein Eigentum angesehen, wie es in deinem Gewahrsam bleibt. Der Bienenschwarm wird so lange als dein Eigentum angesehen, wie er in deinem Blickfeld bleibt und nicht schwer zu verfolgen ist. Perlen werden Eigentum des Finders. Man sieht an all diesem, es ist immer ein Akt des Ergreifens, entweder mit den Händen oder Augen, der für den Eigentumserwerb maßgeblich ist. Und damit ist also jeder Eigentumserwerb darauf angewiesen, dass schon etwas da ist, wenn auch noch nicht in den geordneten Bahnen des Eigentumsrechts. Und auch aufs Ganze der Institutionen gesehen spielt der Akt des Ergreifens oder Vereinnahmens eine Rolle. Ich würde sagen, das Lehrbuch und Gesetzbuch der Institution ist eine Ordnung des Vorangehenden. Und damit ist das Stichwort für einen anderen Anfangsmodus gegeben. Er geht dem Modus des Instituere voran. Dieser Modus besteht überhaupt nur im Vorangehen. Und ihn bezeichnet das Verb archein. Das, was allen vorausgeht, heißt nach dieser griechischen Vokabel. Die Anführer dieser Welt, Archontes, Herolde, Herzöge, also die davor her, ziehen vor den anderen her. Sie sind Vorangeher. Vorbilder von Amts wegen oder auf die Ebene des Textes gewendet, ist es das Gesetz, das dem Einzelfall vorangeht. Auch das Archiv, das sich ja auch aus dieser Vokabel archein ableitet, wird von dieser Bewegung des Vorangehens ergriffen. Es ist das, was der Gegenwart vorangeht. In allen Fällen ist archein ein Anfangen in der Sphäre der Macht. Es ist mit Herrschaft, Archia, konnotiert. Auch hier gibt es also, auch in diesem Anfangsmodus, gibt es also einen Anfang von Macht. Und die Frage, die ich mir zum Abschluss stellen möchte, ist, in welchem Verhältnis steht dieser Anfangsmodus des Archein zur Macht des Instituere? Sind es Alternativen? Ist das eine die griechische Entsprechung des lateinischen Instituere? Und wenn das so ist, was sagt das wiederum über das Verhältnis der beiden Anfangsmächte Griechenland und Rom aus? Einen Aufschluss über das Verhältnis der beiden Anfangsmodi und ihrer Mächte würde man bei Martin Heidegger vermuten. Am ehesten jedenfalls, wegen seiner Emphase auf dem Anfang. Er ist ja der Sucher des Anfangs oder der Denker des Anfangs, des vergessenen Anfangs im Denken. In seiner Parmenides-Vorlesung eröffnet er dieses Anfangsdenken mit der Figur der Aletheia als einem Bereich des Unverfügbaren, was sich nicht vereinnahmen lässt. Doch diese Aletheia dringt zur gleichen Zeit auch auf Übertragung. Und Rom ist es, ich paraphrasiere jetzt also sehr kurz, was diese Parmenides-Vorlesung von Heidegger beinhaltet, Rom ist, folgt diesem Drängen dieser Übersetzung. Also es ist sozusagen ein Gegeneinander zugehen. Es überträgt und trägt damit die Bedeutungsschichten von Aletheia als Wahrheit und Entbergung ab. Und es privilegiert diese eine bestimmte Schicht, die dem, jetzt zitiere ich Heidegger, römischen Grundverhältnis zum Seienden überhaupt am nächsten kommt. Heidegger definiert, oder definiert kann man nicht sagen, beschreibt dieses Grundverhältnis des Seienden so: Es sei durch das Walten des Imperium verwaltet. Und Imperium ist das Gebot, der Befehl. Alles noch Heidegger. In demselben Wesensbereich des Imperialen, des Gebothaften und Botmäßigen entspringt das römische Recht. Jus iubeo, ich befehle. Der Befehl ist der Wesensgrund der Herrschaft, weshalb wir verdeutlichend und gemäßer Imperium durch Oberbefehl übersetzen. Das Obensein gehört zur Herrschaft. Das also aus der Parmenides-Vorlesung von 1942-43. Wahrheit, also das griechische Aletheia, ist unter dieser Vorgabe, diesem Oberbefehl, eine Funktion, über die man verfügen kann, in der man also einfach wahr und falsch einsetzen kann. Und Heidegger beschreibt also diese Degeneration oder diese Deklination von Aletheia zu Veritas. Und darin scheint schon eine Figur griechisch-römischen Anfangs auf, die komplexer ist als die meisten, die für den Anfang des Abendlands im Umlauf ist. Weder beschreibt sie eine je nach Sicht auf- oder absteigende Linie von Athen zu Rom, noch gleicht sie der Figur einer römischen Überwältigung, die das griechische Erbe ausschlägt oder doch bloß ausbeutet, da wo es ins eigene Konzept passt. Auch fügt diese Figur des Anfangs sich nicht in die These, die das Abendland aus einem Patchwork der Einflüsse und Transfers aus dem vorderen Orient vorstellt. Die heideggische Figur des Anfangs bewegt sich ausschließlich zwischen den beiden Polen, Griechenland und Rom. Dies aber nicht, um Griechenland in einer römischen Konstruktion aufgehen zu lassen. Zwar erschafft Rom sich in Griechenland, es gibt sich darin einen Anfang. Der Troer Aeneas soll es schließlich gewesen sein, der Rom gegründet hat. Doch ist dieses von Rom ausgedachte Griechenland kein bloßes Phantasma, keine bloß retrospektive Imagination, wie wirkmächtig sie auch immer in der Geschichte gewesen sein mag. Es ist auch, und hier wieder Paraphrase Heidegger, Gabe. Es gibt ein Griechenland der Sprache und der Literatur. Und dies ermächtigt den Denker der Sprache, das Griechenland aus den Worten zu wissen, die einer noch nicht auf den Begriffen gekommenen Sprache angehören. Und so, der Selbstbewegung der griechischen Aletheia folgend, ersteht die Figur eines griechisch-römischen Anfangs, wonach die griechische Gabe unter der Prämisse des Imperialen zur Vorgabe umgestaltet wird. Zug um Zug eignet Rom sich als Befehlsgewalt an, was das Griechenland in seiner Sprache bietet. Das war jetzt alles Paraphrase Heidegger für diese komplexe Anfangsfigur. Diese Figur des Aufeinanderzustrebens müsste man doch nun eigentlich auch auf den Anfang übertragen, der Archae heißt. Auch dieser griechische Anfang müsste sich nach demselben Muster bis in die römische Wendung hinein verfolgen lassen. Im Werk des Anfangsdenkers Heideggers sucht man indes vergeblich danach, obwohl doch kaum eine Vokabel mehr darauf zu drängen scheint, einen Anfang des Abendlandes wiederzufinden. Einen Anfang haben wollen und ihn in Griechenland zu finden, ist schließlich die Existenzbedingung Roms. Wenn also die heideggersche Anfangsfigur übertragbar sein sollte, dann ließe sich die Ergreifung der Archae durch Rom beschreiben, die unter dem Vorzeichen des Imperialen eine Herrschaft des Rechts begründet oder genauer instituiert. Doch ebenso wie bei Heidegger finden wir bei dem Denker nach oder dem Philosophen nach Heidegger kein Wort zu Archae. Auch Derrida, der einen ganzen Essay über Archae geschrieben hat, nämlich im Deutsch überschrieben mit dem Archiv verschrieben, der französische Titel lautet Mal d'Archiv, umspielt zwar dieses Wortfeld um Archaeen, um dann zum Archiv zu gelangen, aber zwischen griechischen Gaben und römischen Verwendungen und Verwaltungen wird dabei nicht weiter unterschieden. Er spricht zwar von Gesetzesherrschaft, aber das wird nicht etwa mit Rom verbunden, sondern es wird den Sachwaltern des Nomos angetragen, also den Archonten. Rom und die ihm folgenden Epochen bleiben unter dieser von Derrida angenommenen Vorherrschaft griechischer Archä der bloße Nachvollzug griechischer Anfangsbedingungen. Mit dieser Abwesenheit einer eigenen römischen Markierung der Archä in Derridas Archivphilosophie stellt sich das Anfangsgeschehen der abendländischen Herrschaft als ein durch und durch griechisches Programm dar, ohne römische Brechung. Archäen wird als eine textuelle Operation vorgestellt, welche den Grund legt für die Herrschaft mit dem Gesetz. Das ist zwar nachvollziehbar, denn das, was vorausgeht, schafft die anfängliche Möglichkeit des Rückbezugs, die überhaupt einen Anfang ermöglicht. Die Bewegung des Vorangehenden ist indes bereits römisch überformt, wenn Derrida darüber in seinem Archivbuch spricht. Was schon der verräterische Titel indiziert, dass er von Präambel spricht. Also dieses Präambulieren, griechisch müsste es heißen Proembium. Also er ist schon ganz, so würde ich sagen, in diesem römischen Denken drin, was er dann auf Griechenland bezieht. Also meine Frage an Derrida wäre, oder an diese Frage nach der Archä, was an dieser Gesetzesherrschaft überhaupt griechisch sein soll, außer seiner Herleitung aus einem griechischen Verb. Einen formalisierten Text im Einzelfall als verbindlichen voranzustellen, ist schließlich keine griechisch-römische Angelegenheit, sondern eine rein innerrömische Operation. Das formale Gesetz und die Technik der Subsumption eines konkreten Sachverhalts unter einen abstrakten Tatbestand lässt sich schwerlich aus griechischen Anfängen ablesen. Und ich denke, hier gibt es ein fehlendes Bindeglied zwischen dem, was Derrida aus der griechischen Archä herleitet und der römischen und dann gleich der römischen Gesetzesherrschaft zuschlägt. Und Sie ahnen es schon, dass ich hier das Wort Institure einführen würde. Das Institure macht aus dem Vorausgehen ein Voraussetzen. Aus der zeitlichen Bewegung des Archäen wird mit dem Institure eine Handlung im Raum, im noch unmarkierten Raum, den es eben gilt, zu besetzen, zu ergreifen. Es ist also eigentlich diese klassische Arbeitsteilung zwischen Rom und Griechenland, die hier aufscheint, eine griechische Gabe und eine römische Verwaltung, wenn man das ein bisschen comichaft sagen wollte. Oder das ins Prinzipielle gewendet, was im Griechischen noch nicht prinzipiell gedacht war. In der Herrschaft des Gesetzes ist das Vorangehen zu einem Prinzip geworden, lateinisch principium. Das ist das römische Moment, die römische Wendung des Archäen. Aus denen, die vorangehen, wird die Spitze. An der Spitze ist stets nur noch für einen einzigen, eben den Princepsplatz, während die Vorausgeher oder Archontes durchaus in einer Vielzahl bestehen konnten. Diese Wendung von Archäen zu Instituere läuft über das, was Heidegger als den Dreh- und Angelpunkt des griechisch-römischen Überlieferungszusammenhangs betitelt hat, also das Imperium. Der Oberbefehl ist es, der einen Unterschied macht zwischen Texten, die bloß vorangehen, also in aller Wörtlichkeit Texte, die im Archiv liegen, und Texten, die mit Befehlsgewalt ausgestattet sind. Imperium, erläutert Heidegger in der schon oben zitierten Passage zum Wandel von Aletheia, Imperium besagt imperare, einrichten, das Präkipere, etwas im Voraus besetzen und durch die Besetzung darüber gebieten und so das Besetzte als Gebiet halten. Also Sie sehen, Heidegger, der nicht die Institutionen gelesen hat, umspielt ganz genau diesen Initialakt, diesen instituierenden Akt des Besitzergreifens. Das entspricht dem Institutionentext, der eine niemand gehörende Sache in die Verfügungsbefugnis einer Person stellt. Das Imperium vergrößert die Reichweite der Verfügungsbefugnis von Imperatoren. Es ermächtigt dazu, die Welt in der Sprache einzurichten, sie zu definieren. Und dennoch, es bleibt erstaunlich, dass diese Wendung von einem Vorausgehen zu einem Vorausbesetzen Heidegger nicht dazu verleitet hat, Archä, so wie Aletheia, auf seine römisch-rechtliche und imperiale Zurichtung hin zu betrachten. Andererseits ist es auch wieder verständlich, denn anders als Aletheia ist Arche keine Göttin. Es gibt in diesem Konzept der Arche nichts, was unverfügbar ist. Arche drängt von vornherein auf nichts anderes als Herrschaft. Es ist daher ein vergleichsweise linearer Prozess, wenn aus dem, was griechisch Arche heißt, innerhalb der Welt der Texte Gesetzesherrschaft wird. Die Macht des Anfangs ist darin inbegriffen. Brüche, Abweichungen, Umbiegungen der in der Arche angelegten administrativ-juridischen Möglichkeiten sind nicht erkennbar. Es ist genau die eine Möglichkeit, auf vorangehendes Bezug zu nehmen, die sich in der Herrschaft oder Archie des Gesetzes realisiert. Also, das ist es, was Arche so radikal von Aletheia unterscheidet. Es gibt in diesem griechischen Anfangsmodus nichts, was im römischen Pendant des Anfangs als Institution unabgegolten bliebe. Während Aletheia und Wahrheit, Veritas, nur durch eine Reihe von Entstellungen miteinander verbunden sind, ist Herrschaft die regelrechte Übersetzung von Arche. Arche ist ein Machtbegriff, er drängt darauf, den instituierenden Mächten als Vorgabe zu dienen. Anders ausgedrückt, Archein ist darauf von Anfang an disponiert, vom Institure ergriffen zu werden. Die beiden Anfangsmodi sind also nicht etwa feindliche Mächte, sie haben vielmehr eine große Affinität zueinander. Die vorangehende Bewegung des Archein kommt der besitzergreifenden Geste im Institure entgegen. Umgekehrt greift die instituierende oder gründende Macht aus auf etwas, das vor ihr selbst liegt und was in aller Einfallslosigkeit in der Regel einfach vorinstitutionell genannt wird, sofern man nicht wie Bachofen den Mut hat, es Mutterrecht zu nennen. Letztlich greift sie damit aus auf das Archein selbst. Dieser Anfangsmodus des Institure verwandelt die Bewegung des Vorausgehenden in einen Setzungsakt. Das lange Anfangen kommt in der Macht des Anfangs zum Halten. So wie im konkreten Text der Institutionis Gaius den Anfang vorbereitet, der dann durch Justinian tatsächlich zum Halten gebracht wird, ist es in einer strukturellen Hinsicht ein Griechenland, das dem römischen Recht vorausgeht und das den Anfang macht. Dieses Griechenland, von dem hier die Rede ist, ist freilich weder das Griechenland Bachofens, noch Heideggers und Hölderlins oder Kittlers. Es ist bestenfalls das Griechenland der athenischen Polis. Aus ihr gehen verschiedene Momente zur Herrschaft des Gesetzes hervor. Doch erst dann, wenn ein Vater auf die Bühne des Rechts tritt, wenn ein Vater Gesetzgeber wird, ist das Recht unter das genealogische Prinzip gestellt. Dann gibt es einen markierten Anfang und die genealogische Folge kann beginnen. Und damit möchte ich enden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.